Bevor diese Folge losgeht, ein wichtiger Hinweis. In dieser Folge geht es um NS-Verbrechen, Tod, Gewalt und Folter. Es ist ein schreckliches Kapitel unserer Geschichte, aber wir finden es wichtig, es bei unserem Podcast nicht auszuklammern, weil es eben auch in Bonn passiert ist und es Orte gibt, die damit in Verbindung stehen. Wir wollten euch an dieser Stelle aber kurz darauf vorbereiten.
Hinter Bonner Türen. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers. Weil sich an jeder Ecke spannende Geschichten verstecken. Jupp Messinger ist 26 Jahre alt, als er von der SS getötet wird. Im Keller eines Hauses in der Viktoriastraße wird er am 11. Juli 1933 so schwer misshandelt, dass er an seinen Verletzungen stirbt. Aber im Generalanzeiger vom 13. Juli 1933 steht: Der Kommunist Jupp Messinger hat sich erhängt. Heute gilt Messinger als zweites bekanntes Opfer des NS-Regimes in Bonn.
Hallo und willkommen zurück zu Hinter Bonner Türen.
Hallo auch von mir. Heute öffnen wir die Tür zu einem Haus in der Nordstadt, das eine sehr düstere Geschichte hat. Die heutige Folge wird also traurig.
Die Rede ist vom Oskar-Romero-Haus in der Heerstraße 205. Es liegt am nördlichen Ende der Straße, also in Richtung der Bahngleise, und hat eine bunt bemalte Fassade.
Das ist ein ziemlicher Kontrast dazu, für was das Haus früher stand oder wofür es genutzt wurde. Heute ist es Sitz verschiedener Vereine, außerdem leben dort Menschen. 1869 wurde es, damals außerhalb der Stadt Bonn, als Kreiskantongefängnis erbaut. Ein Relikt aus der Zeit der französischen Rheinlande.
Dort wurden Kleinkriminelle, also etwa Diebe, Bettler, sogenannte Landstreicher, Prostituierte und Ruhestörer untergebracht. 1888 ging es in den Besitz des preußischen Staats über und wurde dann als königliches Weibergefängnis genutzt, also als Frauengefängnis.
In Bonn wurde das Gefängnis in dieser Zeit scherzhaft Hotel Victoria genannt, denn die Heerstraße hieß damals Viktoriastraße.
1930 dann kamen die Insassinnen in einen Flügel des Männergefängnisses in der Wilhelmstraße. Und ab 1933 hatte das Haus einen neuen Mieter. Man ahnt es bei der Jahreszahl schon, die NSDAP. Die Nazis nutzten das Haus zuerst als SS-Kaserne und Dienststelle. Zu dieser Zeit haben wir dieses Mal den Historiker Horst-Pierre Boutin hinzugezogen. Er hat lange für das Bonner Stadtmuseum gearbeitet und viel zur NS-Zeit geforscht. Unter anderem ein Buch über NS-Täter hat er herausgebracht.
Ja, man muss wissen, dass es ein städtisches Gebäude war, also Eigentum der Stadt Bonn. Und nach der sogenannten Machtergreifung stellte man eben dieses Gebäude, das wie gesagt leer war, dem Bonner SS-Sturm zur Verfügung, die daraus eben ein Ausbildungsheim für SS-Leute machte. Also sie bauten es um, dort konnten dann eben etwa 40 bis 60 SS-Leute konnten da unterkommen, wurden dort verpflegt und eben ausgebildet.
Was passierte dort?
Ja, es ging in erster Linie natürlich darum, einzuüben, gewisse Gewohnheiten, marschieren, auf Befehle gehorchen und all dieses, was eben eine disziplinierte Truppe eben machen sollte, vor allen Dingen natürlich ideologisch auch arbeiten und das erstmal zu lernen, was man alles aus Sicht der Nationalsozialisten eben propagiert. Wollte.
Bald jedoch bekam der Keller des Hauses noch einen weiteren Zweck. Er wurde zu einem Folterkeller der SS. In der untersten Etage gab es noch ein paar Zellen aus Gefängniszeiten. Sogenannte Schutzhäftlinge der Nazis wurden hier zu besonderen Verhören hingebracht. Die Schutzhaft war ein Instrument des NS-Regimes, um Gegner zu bekämpfen und steht quasi für die staatliche Willkür dieser Zeit. Erste Opfer der Schutzhaft waren vor allem Funktionäre der Arbeiterbewegung sowie Juden.
Ja, zum Hintergrund ist vielleicht erstmal zu erzählen, mit der Machtergreifung nach dem Reichstagsbrand kam es zu einer sogenannten Schutzhaftaktion. Im ganzen Reich wurden Tausende von politischen Gegnern, insbesondere Kommunisten, in sogenannte Schutzhaft genommen. Für Bonn ist nachgewiesen, dass etwa 250, insbesondere KPDler, in Schutzhaft genommen worden sind. Später kamen dann auch Sozialdemokraten und andere überzeugte Demokraten in Schutzhaft. Der Zweck war quasi diese sehr politisch Engagierten aus dem jetzt beginnenden erst Reichstagswahl, dann Kommunalwahlkampf herauszunehmen. Eine zweite oder wenn man so will, eine dritte Welle der Schutzhaftaktion war dann Anfang Juli. Dort ging die NSDAP und eben die SA und die SS gegen noch verbliebene, noch nicht in Haft seiende Kommunisten vor, und ihre Aufgabe lag insbesondere darin, aus der Sicht der Nationalsozialisten, den sogenannten Mörder von Klaus Clemens zu ermitteln. Und daraufhin sind einige dieser Kommunisten, Verdächtige in unterschiedlichen Räumlichkeiten. Es gab zum Beispiel auch einen Keller unter der Sparkasse in Bonn, aber eben auch in der Viktoriastraße sind dort vernommen worden, und es ist nachgewiesen, dass diese mitunter eben auch misshandelt worden sind.
Und auch in der SS-Dienststelle in der Heerstraße wurden diese Schutzhäftlinge dann verhört und auch misshandelt.
Eine der dort gefolterten Personen war der Beuler Jupp Messinger. Er wurde 1907 geboren, lebte in Beuel, war Arbeiter und in der kommunistischen Bewegung aktiv. Er leitete den Kampfbund gegen den Faschismus in Bonn, eine Nebenorganisation der Kommunistischen Partei. Am 7. Dezember 1930 nahm Messinger an einer Straßenschlacht zwischen Kommunisten und Nazis in Bonn teil, bei der der SA-Mann Klaus Clemens getötet wurde. Dies ging in die Bonner Geschichte ein als Blutiger Sonntag.
Blutiger Sonntag. Titelt der GA am 8. Dezember 1930. Und darunter: heftige politische Zusammenstöße. Es wird geschossen und gestochen. Etwa 15 Schwerverletzte. Kölner Schutzpolizei eilt zur Hilfe. Die Ortsgruppe Bonn der NSDAP hatte am 7. Dezember 1930 die Bonner SA zum Aufmarsch aufgerufen. Im Anschluss war eine Kundgebung in der Beethovenhalle und ein Fackelzug geplant. Der GA schreibt: die erhitzten politischen Gemüter der beiden radikalen Richtungen platzten wieder einmal aufeinander, und es ist betrüblich festzustellen, dass auch diesmal wieder die verschiedenen Ansichten sich mit der Waffe bekämpften. Die Beuler SA rückte demnach von der Brücke kommend in Bonn ein, und dort kam es zur ersten Auseinandersetzung. Der GA zitiert den Polizeibericht: bei dem Umzug der SA, der NSDAP, am Sonntag, den 7. Dezember nachmittags, kam es zu erheblichen Ordnungsstörungen. Bereits beim Anrücken auswärtiger Teilnehmer wurde eine Gruppe, die von Beuel her über die Rheinbrücke marschierte, auf der Brückenstraße von politisch Andersdenkenden beschossen. Hierbei wurde ein Nationalsozialist am Kopf schwer verletzt. Er musste in die Klinik eingeliefert werden. Da war er laut Polizei noch nicht gestorben, aber schwer verletzt.
Der schwer verletzte SA-Mann Klaus Clemens starb an den Verletzungen. Jupp Messinger wurde dann verdächtigt, mit der Tötung etwas zu tun zu haben, und wurde angeklagt. 1931 wurde er in dem Punkt aber freigesprochen.
Es gab über diese Vorfälle einen Prozess 1931. Dort wurden 5 Kommunisten angeklagt, und es wurde gerade über diesen Todesfall von Klaus Clemens eben recherchiert und verhandelt. Und in diesem Prozess wurden unter anderem eben auch Jupp Messinger wegen Landfriedensbruch zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt. Aber explizit sagt dieses Urteil eben auch aus, dass nicht nachgewiesen werden konnte, wer die Schüsse oder wer den Schuss damals im Dezember 1930 abgegeben hat.
Doch als die Nationalsozialisten 1933 an die Regierungsmacht kamen, wurde Messinger sehr schnell wieder verhaftet, im März 1933. Zusammen mit seinem Bruder Hermann und mit anderen Kommunisten kam er in das Bonner Gefängnis in der Wilhelmstraße und für die Verhöre unter anderem in den Folterkeller in der Viktoriastraße. Warum hatten die Nazis Jupp Messinger so im Fokus?
Er war damals ein sehr aktiver Kommunist. Man kannte sich ja aus verschiedenen Treffen bzw. auch Schlägereien, wenn man das so sagen darf. Und Messinger war auch einer der führenden jungen Kommunisten, wenn man so will.
Bottin hat dann erzählt, dass Messinger ein- oder zweimal in die SS-Dienststelle für Verhöre gebracht und misshandelt wurde.
Immer wieder wird davon geredet, dass ein Wasserschlauch dort auf die Befragten gezielt geworfen, also Wasser drauf gespritzt worden ist. Und natürlich, es gab Schläge. Ziel war es natürlich, von ihm ein Geständnis zu bekommen, dass er der Täter gewesen war.
Wir wissen nicht, ob er am Ende gestanden hat. Aber was wir wissen, ist, dass er diese furchtbare Folter nicht überlebt hat. Am 11. Juli 1933 starb Jupp Messinger an den Folgen. Ich habe Bottin gefragt, was man da zu den näheren Umständen weiß.
So wie ich das in Erinnerung jetzt habe, ist er wieder in seine Zelle in die Wilhelmstraße zurückgebracht worden. Er saß zusammen mit zwei anderen in einem Haftraum und die haben ihn dann gesehen und haben auch gemerkt, dass er verletzt war, schwer verletzt war. Und sie haben auch gesagt, es ist sicher, dass er keinen Selbstmord begangen habe, weil es keine Anzeichen dafür gegeben ist. Er ist einfach, nachdem er zurückgebracht worden ist in die Zelle, an den Folgen dieser Misshandlungen verstorben.
Sein Bruder Hermann und ein weiterer führender Kommunist waren in der Zelle. Zu den Umständen gab es laut Bottin Untersuchungen in der Nachkriegszeit, an denen sich dann auch der Bruder von Jupp Messinger beteiligt hat. Da wurden dann unterschiedliche Aussagen gesammelt.
Die lokale Presse, darunter natürlich auch der gleichgeschaltete Generalanzeiger, verschleierte damals, was wirklich passiert war. Der GA schrieb am 13. Juli 1933:
Der Mörder von Klaus Clemens beging Selbstmord. Wie wir erfahren, hat sich in seiner Zelle im Gerichtsgefängnis der mutmaßliche Mörder von Klaus Clemens, der Kommunist Josef Messinger, erhängt. Die Verdachtsmomente hatten sich gegen Messinger besonders durch eine fünfstündige Vernehmung im Beuler Rathaus so verdichtet, dass das Leugnen des Mörders nichts mehr nutzte. Er wurde in das Gefängnis in Bonn eingeliefert, wo er schon kurz nach der Einsperrung Selbstmord beging.
Bottin hat dazu erzählt, dass er eben an mehreren Orten verhört wurde, wie dem Beuler Rathaus zum Beispiel, aber die schlimmsten Misshandlungen wurden ihm wahrscheinlich im SS-Keller zugefügt. Was wissen wir denn über weitere Opfer?
Im Zusammenhang mit der Frage oder mit der Erforschung nach dem Täter wurden mehrere bekannte Zeugen dort noch hingebracht in den Keller und auch misshandelt. Das wissen wir von den aus diesen Untersuchungen in der Nachkriegszeit. Danach kam es eher nur noch zu vereinzelt zur Inhaftierung. Man muss eben auch wissen, dass die Führungselite der Kommunisten und auch der Sozialdemokraten ja alle in Schutzhaft saßen, manche bis zu über einem Jahr. Also man hatte quasi nur noch vereinzelt dann sich Leute vorgenommen.
Die SS-Dienststelle konzentrierte sich dann wohl auf ihre Funktion als Ausbildungsstätte. Es gab dann auch die Gestapo-Zentrale im Kreuzbergweg, auch mit Gefängniszellen, und dort wurden dann die Verhöre weitergeführt.
Die Ausbildungsstätte von der SS gab es wohl dann noch bis Anfang des Krieges. Wie ging es danach weiter?
Dann kam in dieses Heim auch noch die technische Nothilfe, also eine Truppe, die sich gerade bei Bombenangriffen eben engagiert zeigte. Und es wurde eben auch ein Luftschutzraum. 1943 etwa konnte man eben in diesen Raum bei Bombenangriffen eben gehen.
Jupp Messinger war mutmaßlich das zweite Todesopfer des NS-Regimes in Bonn. Das erste war Otto Renoir, ebenfalls KPD-Funktionär. Er war nicht unter den 24 Kommunisten, die im März von den Nazis gesammelt verhaftet worden waren, sondern hatte es zuerst geschafft, unterzutauchen. Doch auch er wurde schließlich aufgespürt und in Schutzhaft genommen. Und als er dann unterwegs war mit der SS-Streife an der Poppelsdorfer Allee, wurde er mutmaßlich erschossen.
Bottin hat erzählt, dass es dann 1936 nochmal einen Prozess gab zu der Tötung vom SA-Mann Klaus Clemens, aber auch da kam kein Ergebnis dabei heraus. Also man konnte weiterhin nicht feststellen, ob das überhaupt eine gezielte Ermordung gewesen war.
Und auch in diesem Fall konnte nicht nachgewiesen werden, wer die Schüsse oder den Schuss abgegeben hat. Also er wurde explizit gesagt, dass es nicht, was man nicht herausbekommen hat, wer den Klaus Clemens angeschossen und getötet hat.
Was kam denn bei den Nachkriegsprozessen heraus? Wurden in Bonn Täter zur Rechenschaft gezogen?
Ja, doch, es sind einige führende Nationalsozialisten, denen konnte man das nachweisen, dass sie was getan haben, dass sie aktiv waren. Unter anderem eher auch SS-Leute. Einer wurde wegen dieser brutalen Maßnahmen eben auch mit Gefängnis bestraft. Aber im Prinzip waren das eben eher doch einzelne, vielleicht 6, 7, 8 ehemalige NSDAP und SS-Mitglieder.
Das Gebäude der Gestapo wurde im Krieg zerstört, aber das Haus der SS-Dienststelle gibt es immer noch, samt der Zellen, die immer noch im Keller zu sehen sind. Heute heißt die Straße Heerstraße und das Haus Oscar-Romero-Haus. Dort gibt es Wohngemeinschaften und Vereine und benannt ist es nach dem Erzbischof von San Salvador, der wegen seines Einsatzes für Entrechtete 1980 von einer Einheit der salvadorianischen Militärdiktatur erschossen worden war.
Also der heutige Name des Hauses deutet nicht auf die düstere Vergangenheit hin, die sich darin abgespielt hat, und auch das Haus selber nicht, wie wir ja am Anfang schon gesagt haben, aber draußen hängt tatsächlich eine kleine Gedenktafel. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank euch fürs Zuhören und vielen Dank an unseren Experten, Herrn Dr. Bottin. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt auf Spotify und Co. und uns gute Bewertungen gebt.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Hinter Bonner Türen, ein Podcast des Bonner Generalanzeigers, weil sich an jeder Ecke spannende Geschichten verstecken. Eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Johanna Lübcke, Christine Ludewig und Andreas Deik. Sprecher Martin Busch. Grafik Sabrina Stamp.